Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe ja als Kind schon auch mal gern Burger, Pommes, Chips oder Eis gegessen. Schmeckt ja auch lecker. Aber vielleicht habe ich das auch gar nicht nur gegessen wegen des Geschmacks, sondern wegen der Werbung, die dafür gemacht wurde. Stärkere Regulierungen von Werbung für Junkfood, darüber wird gerade diskutiert. Ob die tatsächlich etwas bringen kann, das besprechen wir gleich. Und dann reden wir über die Wahlen in Belarus am Sonntag. Der jetzige Amtsinhaber, Lukaschenka, der wird oft als letzter Diktator Europas betitelt. Er ist seit 26 Jahren im Amt. Beobachter gehen nicht davon aus, dass die Wahlen frei ablaufen. Die Grünen-Politikerin Marie-Louise Beck hat dazu heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt:
Die Wahllokale sind eine Woche offen. Können Sie sich das vorstellen, dass eine Woche Urnen in Schulen und sonst wo stehen, unbewacht, was man da alles treiben kann? Eine Woche sind die Urnen offen und insofern wird also Herr Lukaschenka dafür sorgen, dass das Ergebnis nach außen so aussieht, wie er es sich wünscht.
Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Belarus, das kennen wahrscheinlich viele auch unter dem Namen Weißrussland. Das liegt geografisch, wenn wir uns die Karte nochmal vor Augen führen, mittendrin zwischen Russland, Lettland, Litauen, Polen und der Ukraine. Belarus hat knapp 10 Millionen Einwohner und nach dem Ende der Sowjetunion wurde es dann 1991 unabhängig. Und seit 1994 regiert in dem Land Alexander Lukaschenka. Mit unserem Korrespondenten Tirko Kriegs habe ich über die Wahlen in Belarus gesprochen. Am Sonntag ist der Hauptwahltag. Das war ein ziemlich ausführliches Gespräch. Wir haben uns wirklich die Zeit genommen, auf viele verschiedene Aspekte zu gucken. Und Tirko hat sogar darauf gewettet, wie die Wahl ausgehen wird. Am Anfang haben wir uns aber erstmal die Ausgangslage angeschaut und Tirko hat den Regierungsstil von Lukaschenko mal ein bisschen genauer beschrieben.
Also mindestens autoritär. Er ist kein Demokrat, überhaupt nicht, sondern er sieht sich an der Spitze des Staates von Belarus und hält das auch für eine Natürlichkeit sozusagen. Also er ist da seit 26 Jahren. Er hat 1994 eine Wahl gewonnen, eine Wahl, von der viele sagen, das war tatsächlich eine Wahl, also eine demokratische, faire, freie Wahl. Alle danach hat er massiv manipulieren und fälschen lassen. Er hat die Gewaltenteilung so gut wie abgeschafft. Er hat die Kompetenzen der Gerichte, die Unabhängigkeit der Gerichte, die Kompetenzen des Parlaments so gut wie abgeschafft. Er hat den politischen Wettbewerb abgeschafft. Er hat dafür gesorgt, dass die staatlichen Medien nur noch sein Lied singen. Er hat Oppositionelle in Haft bringen lassen. Er hat sie außer Landes getrieben, er hat Demonstrationen auseinanderknüppeln lassen und den Sicherheitsapparat gepäppelt mit sehr viel Ausrüstung und Geld. All das hat er getan und hält das aber für ein legitimes Mittel, weil er glaubt, dass er derjenige ist, so ziemlich der Einzige sei, der wisse, was gut sei für sein Land. Das ist ein sehr patriarchalisches, väterliches Bild, das er von sich hat und seinem Verhältnis zu seinen Untergebenen. Stichwort Untergebener. Belarus ist das einzige Land in Europa, das die Todesstrafe noch vollstreckt. Und davor gibt es immer auch noch die Möglichkeit zu begnadigen. Die muss man dann, das muss man beim Präsidenten nachfragen, als derjenige, der in der Todeszelle sitzt. Also er nimmt sich auch das Recht heraus, über Leben und Tod zu entscheiden.
Und du sagst, er nimmt quasi für sich in Anspruch, dass das so natürlich ist und er eigentlich die beste Wahl ist. Das sehen aber in dem Land selbst nicht unbedingt alle so. Es gibt seit einigen Wochen, Monaten eigentlich immer wieder ja auch Proteste. Wogegen richten sich diese Demonstrationen konkret? Nur gegen Lukaschenka oder gegen was genau?
Das ist ein Gemisch von Gründen. Aber ganz wichtig ist etlichen Menschen auch tatsächlich, dass es ihnen reicht, nach 26 Jahren immer denselben Präsidenten, dessen Politik sie für nicht gut halten. Dann gibt es sozioökonomische Gründe. Es gibt viele Menschen, die darunter leiden, dass die Wirtschaft stagniert. Es gibt ein besonderes Wirtschaftsmodell. Ein sehr großer Anteil der Betriebe ist staatlich organisiert, also als sei die Sowjetunion nie untergegangen. Natürlich gibt es auch einen privaten Sektor, der ist aber nicht so stark, sondern der Staatseinfluss auf die Wirtschaft ist wahnsinnig groß und es läuft nicht so richtig rund. Es wird geschätzt, dass etwa 800.000 Belarussen, das ist in einem Land von etwa 9,5 Millionen Einwohnern eine große Zahl, im Ausland arbeitet. Nicht aus Spaß, niemand macht das aus Freude, allerwenigsten wahrscheinlich nur, sondern weil die Löhne dort besser sind. Das Land grenzt ja an das Baltikum, es grenzt an Russland und es grenzt auch an in Polen und der Lebensstandard rundherum ist höher, außer vielleicht noch in der Ukraine, das ist eine Ausnahme, aber alle anderen Länder bieten höhere Löhne und einen höheren Lebensstandard an. Und daraus generiert sich immer wieder Unzufriedenheit. Es ist selten so, dass die Leute sagen, also wir haben konkrete Vorstellungen, wie es denn anders sein soll. Insofern ist das, was da an Protest zu sehen war in den vergangenen Wochen, häufig so ein ungerichtetes, diffuses, wir wollen weiter, aber weiter in der Hauptsache ohne Alexander Lukaschenka.
Und diese Unzufriedenheit, die ist auch vor allem bei jungen Menschen zu bemerken. Also ich habe zumindest gelesen, dass bei diesen Demonstrationen dann eben sehr häufig sehr viele junge Menschen da sind, die ja, wenn wir überlegen, 26 Jahre lang ist Lukaschenka an der Macht, vielleicht gar niemand anderen bisher als Präsidenten erlebt haben.
So ist es. Ja, klar. Das ist eine Generation, die sich natürlich ja auch nicht verbieten lässt, sich außerhalb des Staatsfernsehens oder so zu informieren. Ganz große Rolle spielen die sozialen Netzwerke. Telegram als der Messenger in Belarus ist sehr verbreitet und so weiter und so fort. Aber es sind nicht nur die Jungen, die dort sich artikulieren. Das sind auch die Älteren, diejenigen, die die Familie haben, die Vater und Mutter geworden sind. Auch die. Und was vielleicht auch neu ist jetzt, auch im Vergleich zu der letzten großen Protestwelle vor ungefähr 10 Jahren, ist, dass das auch kein Großstadtphänomen nur ist. Natürlich gibt es die Demos auch in Minsk oder in Brest oder in Gomel oder so, den großen Städten, aber auch auf dem Land. Das ist etwas Neues, denn die ländliche Bevölkerung, die häufig in der Landwirtschaft zum Beispiel arbeitet, die galt immer als sehr treues Elektorat von Alexander Lukaschenko. Das ist womöglich in großen Teilen immer noch so, aber es gibt auch da eine Absetzbewegung tatsächlich, auch in den ländlichen Regionen. Und das hat die Opposition ja auch genutzt. Die ist ganz gezielt auch in kleineren Orten aufgetreten, wo man nur ein paar hundert Leute zusammenbekommt.
Nun ist ja auch in Belarus die Corona-Pandemie gerade ein großes Thema und da hat sich Lukaschenko jetzt auch nicht als der beste Krisenmanager bewährt.
Er hat die Krise ignoriert und sie als Psychose bezeichnet, die Aufregung rund um das Coronavirus. Also anfangs hat er gesagt, das gibt's gar nicht. Dann hat er gesagt, das gibt's schon, aber man muss da eigentlich nichts weiter tun, außer, ich zitiere das, Wodka zu trinken, in die Banja, in die Sauna zu gehen und Traktor zu fahren, also an der frischen Luft sich zu bewegen. Das ist für Menschen, die erkranken, und sehr schwer erkrankt im Bett liegen oder die Angehörige verlieren, weil sie sterben infolge einer Infektion, einer Covid-19-Infektion. Für solche Menschen ist das ein Affront. Wenn der Staatsoberhaupt sagt, das interessiert mich nicht, das ist eine Psychose, ihr bildet euch das ein. Und deswegen, es hat im ganzen Land keine flächendeckende Quarantäne gegeben. Die Kinder mussten in die Schule, die Lehrer mussten dann nach wie vor weiter arbeiten. Das medizinische Personal, darüber gibt es viele Berichte und Posts, war schlecht und ist schlecht ausgestattet, um der Pandemie Herr zu werden. Und das alles nur, weil ein einzelner Herr in Minsk entschieden hat, nicht so zu handeln wie die Länder drumherum. Das hat zu sehr viel Unmut geführt, in der Tat.
Okay, wenn du sagst Unmut, eigentlich höre ich die ganze Zeit Unmut, Unzufriedenheit. Das heißt, die Zeichen stehen eigentlich auf Wandel und es gibt jetzt auch eine Oppositionskandidatin, in die sehr viel Hoffnung gesetzt wird. Svetlana Tichanowskaja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Erzähl mal ein bisschen über sie, wer sie ist, wofür steht sie in diesem Wahlkampf?
Ich stolper gerade über das Wort Wahlkampf. Also
okay.
Ich sage natürlich gerne gleich was zu Svetlana Tichanowskaja. Wir müssen vielleicht kurz mal sagen, wir nennen das Wahl und wir nennen das Wahlkampf und so weiter. Ich will nur vermeiden, dass Assoziationen auftauchen, als stünde Belarus oder durchlebte Belarus so etwas wie einen deutschen Wahlkampf. Das tut das Land nicht. Das ist alles politisch, es ist gelenkt, es ist beeinflusst, es ist manipuliert, es wird gefälscht werden am Sonntag bei der Wahl und wohl auch jetzt schon, denn es läuft schon die Abstimmung, in einige Tage auch vorher schon. Darüber gibt es Hinweise, es gibt keine freie Berichterstattung in der Breite. Also all das, was wir so kennen, findet nicht so statt. So, deswegen muss man das immer so in Anführungszeichen irgendwie setzen. Mhm. Svetlana Tichanowskaja führt auch keinen Wahlkampf, wie man es kennen würde vielleicht aus Deutschland. Sie hat kein besonders großes Programm, sie hat eigentlich überhaupt gar kein Programm. Sie hat 3 Punkte. Sie sagt, wenn ich Präsidentin werde, möchte ich erstens alle politischen Gefangenen freilassen. Das sind einige Journalisten, einige Blogger, einige Oppositionelle und ihr Mann, Sergej Tichanowski. Der ist Videoblogger und deswegen sitzt er auch in Untersuchungshaft. Dann sagt sie, ich will die Verfassung von 1994 wieder einführen. Da steht unter anderem drin, der Präsident kann nur 2 Amtszeiten machen. Das hat sich Lukaschenka für sich abschaffen lassen und er hat eine ganze Reihe von anderen Machtkompetenzen bei sich konzentriert. Das will Tichanowskaja auch wieder loswerden. Und sie sagt, ich will nicht lange regieren, ich will innerhalb eines halben Jahres Neuwahlen, also freier Wahlen unter Teilnahme zum Beispiel auch meines Mannes, Sergej Tichanowski, wenn der denn dann Lust hat. Das ist im Wesentlichen ihr Programm, das war's. Nichts über Gesundheitspolitik, nichts über Bildungspolitik, es geht auch nicht um, wir wollen nach Europa oder wir wollen zu Russland oder wir wollen selbstständig sein. Das ist gar nicht so sehr die Frage, sondern es geht allein darum, Nein zu Alexander Lukaschenka.
Und sie ist aber nicht die einzige Oppositionskandidatin. Sie hat auf jeden Fall 2 Mitstreiterinnen, von denen man immer liest und
genau,
die zusammen, naja, dann eben keine Wahlkampfauftritte machen, aber zumindest in Erscheinung treten.
Genau, das sind 3 Frauen, die tatsächlich, mit denen bis vor wenigen Wochen niemand gerechnet hatte. Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova, eine Musikerin, und Veronika Tsepkala, die ist Ehefrau eines Botschafters. Auch dieser Botschafter wollte ursprünglich kandidieren, galt als recht populär, durfte aber nicht, ist nicht registriert worden. Also auch da ein Hinweis auf eine nicht freie Wahl oder Wahlvorbereitung schon. Diese 3 haben sich zusammengetan. Das ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. In autoritären Staaten gelingt es den Oppositionellen oftmals nicht, sich zu einigen. Das sehen wir in Russland ganz oft. Da zersplittert das und es gibt keinerlei Einigkeit unter den Oppositionellen. Das ist jetzt tatsächlich mal anders gelungen. Und sie sind Frauen. Das mag so ein bisschen lame klingen oder uninteressant vielleicht für deutsche Ohren. Für belarussische Ohren ist das eine Sensation. Nach 26 Jahren unter einem Präsidenten, der ja doch auch schon Macho-Züge hat und zumindest auch öffentlich sagt, Frauen in politischen Ämtern, das können die nicht, also ist überhaupt keine Frage, lassen wir mal lieber. Das ist tatsächlich, wenn 3 Frauen sich hinstellen und sagen, wir wollen aber tatsächlich einen anderen Politikstil, dann ist das eine Neuigkeit. Und dann spricht das natürlich auch plötzlich zum Beispiel weibliche Wählerinnen an, möglicherweise.
Jetzt haben wir über die Inhalte gesprochen und die Kandidatinnen. Aber du hast auch schon gesagt, naja, da wird auch auf jeden Fall manipuliert werden. Wie kann das überhaupt verhindert werden? Weil ich habe gelesen, dass zum Beispiel die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, eben keine Wahlbeobachter in diesem Jahr dabei sein werden. Das heißt, gibt es irgendwie eine Form von Kontrolle, dass diese Wahlen überhaupt fair ablaufen?
Nee, die gibt es nicht. Und auch die Beobachter könnten das ja nicht verhindern. Die waren bei den vergangenen Wahlen immer dabei und haben hinterher einfach in ihren Berichten und Statements festgehalten, dass die Wahlen nicht fair und frei waren. Jetzt sind sie nicht da, weil die Einladung zu spät kam von den belarussischen Behörden und deswegen sind keine Beobachter dort. Das bedeutet, dass das Niveau an Manipulation womöglich noch weiter ansteigen wird. Wie läuft sowas ab? Stellen wir uns so ein Wahllokal vor in so einem Dorf, irgendwo auf dem Land. Häufig Wahllokal in der Schule. Diejenigen, die da den Tag über sitzen, von ich glaube 8 bis 20 Uhr, das sind häufig die Lehrerinnen, die an dieser Schule arbeiten. Denen wird dann insbesondere, also denen können noch Stapel gegeben werden von Stimmzetteln, die da mit reingeworfen werden in die Urne, das kommt vor. Und hinterher bei der Auszählung, dann passiert das Interessante. Dann wird gesagt, also ihr habt das und das gezählt, das ist schön, vergesst das mal. In Wahrheit sozusagen war das Ergebnis sehr viel besser zugunsten des Regierenden und auch des nächsten Präsidenten Alexander Lukaschenka. Und so kommen dann diese Ergebnisse zusammen, die dann nach Minsk gemeldet werden in die Zentrale Wahlkommission und die wird dann in der Nacht, vielleicht Montag früh, einen Wahlsieg für Alexander Lukaschenka verkünden. Darauf verwette ich hier, was verwette ich denn? meinen Job als Korrespondent in Moskau.
Oh, pass auf. Okay.
Also die Frage ist halt, welche Prozentzahl.
Ja, aber das finde ich ja total bemerkenswert, dass man dann sagt, es ist eigentlich ziemlich aussichtlos, aber wir haben trotzdem diesen Spirit von, ja, hier Kandidatin und wir wollen einen Wandel.
Ja, das erlebe ich. In meinem Berichtsgebiet habe ich viele Länder, die nicht so ganz nach demokratischen Standards funktionieren. Also fängt in Moskau an und endet auch noch nicht in Minsk. Es gibt oftmals so eine Schwelle von belogen werden, die Menschen irgendwann nicht mehr bereit sind zu ertragen. Also wie das Corona-Beispiel, wenn das Staatsoberhaupt irgendwie sagt, das gibt es überhaupt nicht und da reagiere ich überhaupt nicht drauf und die Leute sterben aber, dann ist so eine Schwelle überschritten. Oder wenn man ihnen sagt, ihr lebt doch ganz wunderbar unter meiner Herrschaft und stabil und es gibt ja auch Arbeitsplätze, die Leute aber feststellen, unsere Kinder und Enkelkinder, die gehen ja alle ins Ausland, weil sie da irgendwie bessere Chancen haben, dann ist auch so eine Schwelle erreicht, zum Beispiel. Und wenn dann eine Alternative sichtbar wird, wie in diesem Fall diese drei Frauen, dann kann das zu einem Kulminationspunkt werden. Das heißt nicht, dass Svetlana Tichanowskaja auf diesem Weg Präsidentin werden kann. Vielleicht kann sie überhaupt nicht Präsidentin werden, denn Alexander Lukaschenka hat ja auch immer noch Polizei und Sicherheitsdienste, die ihm gefügig sind. Aber das heißt, dass sich darauf Hoffnungen richten, dass das eine Projektion ist, dass das ein Wunsch ist, der eben auch nach so vielen Jahren, auch der Propaganda und der Einträufelung, ja nicht abgestorben ist und der wächst immer wieder, bei Menschen heran, weil Menschen ein Gerechtigkeitsgefühl haben und dieses Gerechtigkeitsgefühl nicht abstirbt.
Jetzt hast du eben das Stichwort Ausland gesagt. Ich fand ganz interessant, dass sich Tichanowskaja ja auch an Bundeskanzlerin Merkel gewandt hat und appelliert hat, dass die sich wiederum für faire und transparente Wahlen einsetzen soll. Mhm. Wieso glaubt Tichanowskaja, dass Merkel da irgendwie einen Einfluss drauf hat? Oder geht es einfach darum, die außerbelarussische Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen?
Ich glaube, das ist es. Erstens, außerhalb von Belarus auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Denn ich glaube, dass versteht sie schon auch, dass das Interesse an Belarus nicht so besonders groß ist. Möglicherweise geht es auch darum zu schauen, was passiert denn nach der Wahl. Also ich bin mir relativ sicher, dass Lukaschenka offiziell zum Wahlsieger erklärt wird. Aber was passiert dann mit dieser Unzufriedenheit, die wir versucht haben zu beschreiben? Die löst sich ja nicht in Luft auf, zumal viele Menschen damit rechnen müssen, dass ihre Stimme nicht richtig gezählt wurde. So. Gehen sie auf die Straße, protestieren sie, streiken sie in den Betrieben. Das sind so Szenarien, die diskutiert werden. Wie reagiert der Präsident? Wir wissen, wie er in den vergangenen 26 Jahren reagiert hat. Er hat knüppeln lassen, also buchstäblich. Da ist auch Blut geflossen. Das ist natürlich ein schlimmes Szenario und alle hoffen, dass es nicht dazu kommt. Die Opposition ruft auch nicht zu Gewalt auf. Aber niemand weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Vielleicht dient ein solcher Appell an eine ausländische Regierungschefin auch dazu, sich darauf vorzubereiten und zu schauen, vielleicht müssen wir zum Telefon greifen, um zu vermitteln, um zu Mäßigung aufzurufen.
Wir haben jetzt viel über Manipulationen bei der Wahl gesprochen. Es gab aber auch Berichte, dass eigentlich im Vorfeld schon eine Form von Destabilisierung im Land offenbar erfolgt ist. Und zwar gibt es den Vorwurf, dass die sogenannte Wagner-Gruppe, also das sind mutmaßliche russische Söldner, die wurden festgenommen und denen wird vorgeworfen, dass sie eben das Ziel verfolgen, Belarus zu destabilisieren. Was weiß man darüber bislang im Einzelnen?
Ja, diese Wagner-Gruppe ist gewissermaßen ein Staatsgeheimnis. Die gibt es nach russischer Lesart gar nicht, aber es gibt gute Hinweise darauf, dass es sie eben doch gibt. Es ist eine inoffizielle Söldnertruppe, die gute Verbindungen zum Kreml hat. Warum weiß man, dass es die Leute gibt? Gelegentlich werden in Russland Wagner-Söldner beerdigt, die zum Beispiel in Libyen gekämpft haben oder in Syrien oder in der Ostukraine und noch ein paar andere Länder. Jetzt, es gibt 33 Männer, die sind festgenommen worden in einem Sanatorium bei Minsk. Und Alexander Lukaschenko, die belarussischen Behörden, werfen diesen 33 vor, sie hätten sich dort aufgehalten und auf das Kommando aus Moskau gewartet, um Unruhen zu stiften, Terroranschläge vorzubereiten. Die Russen oder die russische Seite, die Regierung in Moskau sagt, das ist Quatsch, ausgedacht. Das sind Zivilisten, die wollten lediglich über den Flughafen Minsk weiterreisen. Welche Version davon stimmt, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht ganz genau. Es ist aber bemerkenswert, dass Alexander Lukaschenko öffentlich Moskau vorwirft, sich mit solchen Söldnern in die innere Sicherheit seines Landes einzumischen. Denn jeder weiß, was da mitschwingt, ist die schlechte Erinnerung an die Krim-Annexion und den Beginn des Krieges in der Ostukraine, wo auch Söldner, Leute ohne Hoheitsabzeichen, aber im russischen Auftrag bestimmte Dinge vorbereitet haben. Das ist das, womit Alexander Lukaschenko spielt. Es ist jedenfalls ein Motiv, das ihm hilft in seinem, in Anführungszeichen, wiederum Wahlkampf, weil er sagt, ich bin der Einzige, der die Unabhängigkeit und die Integrität, die Souveränität von Belarus auch gegenüber dem viel, viel größeren und viel, viel mächtigeren Nachbarn Russland sichern kann.
Okay, und das heißt also, der würde seine Politik in Bezug auf Russland, das Verhältnis zu Russland einfach so auch fortschreiben?
Ich glaube, das müsste er tatsächlich, denn er stellt sich zwar da jetzt gerade hin und macht einen auf dicke Hose, ja, sozusagen, aber er hat eigentlich ziemlich, um mal im Bild zu bleiben, er hat eigentlich ziemlich leere Taschen. Ja. Alexander Lukaschenko hat, ich habe vorhin schon mal über das Wirtschaftssystem gesprochen, das nicht so richtig gut funktioniert. Der nächste Winter kommt bestimmt und woher kommt das Gas? Ah, es kommt aus Russland natürlich. Es gibt recht profitable belarussische Erdölraffinerien, die Erdölprodukte weiterverkaufen. Woher bekommen die ihren Rohstoff? Nicht aus Belarus, sondern auch aus Russland. In anderen Worten, Belarus hängt ökonomisch am Tropf von Russland. Sich ist also mit Wladimir Putin, mit Moskau zu verscherzen, kann er sich gar nicht leisten.
Lass uns zum Ende mal noch auf die Arbeitsbedingungen für dich oder andere Journalistinnen und Journalisten, die über die Wahlen jetzt in Belarus oder überhaupt auch in Belarus berichten, sprechen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die hat immer wieder auf die Unterdrückung der Medien aufmerksam gemacht und es gab auch Verhaftungen. Zum Beispiel gestern Abend wurde bekannt, dass auch ein Reporter der Deutschen Welle festgenommen worden ist. Wie erlebst du diese Arbeitsbedingungen?
Ich kann vielleicht sagen, warum ich in Moskau bin und nicht in Minsk. Das hat nichts mit Lukaschenko zu tun, das hat eher was mit Corona zu tun. Es ist so, die Grenze ist nicht so durchlässig, zwischen Russland und Belarus ist nicht so durchlässig, wie sie sonst ist. Ich habe ein Visum für Belarus und auch eine Akkreditierung, darf dort also legal als Journalist arbeiten. Und natürlich wäre ich unter normalen Bedingungen längst dort und wir hätten heute die Leitung, über die wir sprechen, nicht nach Moskau aufgebaut, sondern nach Minsk aufgebaut. Ich komme zwar hin nach Belarus, muss aber damit rechnen, dass ich danach nicht wieder nach, wenn ich dann fertig bin mit meinen Recherchen, dass ich dann nicht wieder nach Moskau zurückkomme, weil mich die Russen nicht mehr einreisen lassen. Das ist ein Problem, das viele Kolleginnen und Kollegen betrifft, die ihren Korrespondentensitz in Moskau haben und von dort aus normalerweise oft eben auch mehrfach im Jahr nach Belarus reisen. Das können sie jetzt nicht. Was gibt es dann noch für Möglichkeiten einzureisen? Ja, ist schwierig. Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die dort ansässig sind. Zum Beispiel wie der Kollege der Deutschen Welle, der gestern festgenommen wurde. Ich weiß, dass etlichen keine Akkreditierung, die von außen kommen wollten, erteilt wurde. Wenn man schon dort ist, ja, dann muss man damit rechnen, dass man auch gelegentlich festgenommen wird. Das ist immer wieder vorgekommen. Auch in den letzten Jahren, auch in diesem Sommer, wenn Leute angefangen haben zu protestieren, sehr friedlich zu protestieren, dann sind Kameramänner einfach weggeschleift worden von Beamten in Zivil, also Geheimdienstbeamten in Zivil, in so einen Van gepackt worden und schwarzer Van meistens und weggefahren worden. Die werden nach einer Weile wieder freigelassen und so weiter, aber man kann erstmal seine Arbeit nicht machen. Ja, also das sind Arbeitsbedingungen, die schwierig sind. Es gibt ja so gut wie keine freien Medien. Es gibt natürlich Blogger, man kann in sozialen Netzwerken alles Mögliche schreiben. Aber es sind nicht die besten Bedingungen natürlich. Das ist für die Berichterstattung ein echtes Problem. Denn eine Sache habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber natürlich gibt es auch Anhänger von Alexander Lukaschenko. Es ist ja nicht so, dass er vollkommen unpopulär wäre. Er bekommt sicherlich einige Stimmen von aus ehrlichem Herzen sozusagen von Menschen. Das ist sicher so. Mit denen möchte man sich ja auch treffen und mit denen möchte man ja auch sprechen und deren O-Töne und deren Lebensumstände kennenlernen. Das ist jetzt leider in diesem Jahr nicht so gut möglich und das ist ein Problem für die Berichterstattung, weil sie immer ein bisschen Gefahr läuft, verzerrt zu werden.
Großbritannien fährt eine neue Gesundheitskampagne, die Britinnen und Briten zum Abnehmen bewegen soll. Künftig soll unter anderem nur noch spätabends Werbung für Junkfood im Fernsehen gezeigt werden. Mexiko hat auch hohe Raten an Fettleibigkeit und Diabetes und ist deshalb sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Gestern wurde in dem Bundesstaat Oaxaca ein Gesetz verabschiedet, das den Verkauf von Junkfood und zuckerhaltigen Softdrinks an Kinder komplett verbietet. In Deutschland sind etwa 15% der 3- bis 17-Jährigen übergewichtig. Jetzt wird darüber diskutiert, ob Werbung für ungesunde Lebensmittel entsprechend eingeschränkt werden soll. Die Grünen-Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonter hatte das vorgeschlagen und die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU hat sich grundsätzlich auch offen gezeigt für weniger TV-Werbung für ungesunde Lebensmittel. Aber bringt das tatsächlich was, wenn die Werbung für solche Produkte reduziert wird? Oder müssten vielleicht ganz andere Maßnahmen her, um zu einer gesünderen Ernährung von Kindern und Jugendlichen beizutragen? Darüber habe ich gesprochen mit Mathilde Kersting. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin des Forschungsdepartments Kinderernährung am Universitätsklinikum Bochum. Ich habe sie als erstes gefragt, welchen Einfluss denn Werbung tatsächlich auf das Essverhalten von Kindern hat.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die tatsächlich auch nachweisen, dass Werbung den Reiz für Kinder, diese Lebensmittel zu wollen, deutlich erhöht und die Kinder essen auch mehr von diesen beworbenen Lebensmitteln. Also das ist schon eine wirkungsvolle Maßnahme, um die beworbenen Produkte für die Kinder attraktiv zu machen.
Aber wie funktioniert das genau? Also wie macht dann Werbung diese Produkte attraktiv? Indem sie einfach zeigt, schmeckt gut oder wie macht man das?
Also natürlich, indem sie zeigt, schmeckt gut. Das sind ja auch Produkte, die Kindern von vornherein schon gut schmecken. Das ist ja auch ein wesentlicher Kritikpunkt an diesen Produkten. Die sind häufig süß, die sind fettreich, die sind knusprig, enthalten dadurch sehr viele Kalorien. Und das sind die Komponenten, die den Geschmack für Kinder attraktiv machen. Also die Werbung für diese Produkte ist eigentlich ganz leicht. Und wenn dann noch diese Produkte interessant dargestellt werden mit besonders tollen Namen, die Kinder kennen, oder indem sie mit Spielen kombiniert werden, wird der Reiz ja noch erhöht, sodass man durch eine Kombination von Maßnahmen tatsächlich die Attraktivität solcher Produkte bei Kindern steigern kann.
Und Sie haben ja auch untersucht, wie diese Werbemechanismen, man sich vielleicht die auch zunutze machen kann, um das Gegenteil zu bewirken, nämlich gesündere Lebensmittel zu bewerben. Wie haben Sie das genau gemacht? Wie sah das aus?
Das ist das, was wir als Ernährungswissenschaftler und auch als Kinderärzte von dieser funktionierenden Werbung für die weniger gesunden Produkte lernen können für das Marketing von gesunden Produkten. Und wir haben ein optimiertes Produkt aus dem Konzept der optimierten Mischkost, das wir entwickelt haben für Kinder als Prototyp einer gesunden Ernährung. Das war ein sogenannter Snack, der bestand aus Joghurt, Naturjoghurt mit pürierten Früchten, ungezuckert und mit so kleinen Vollkornsternchen. Den haben wir abgepackt in verschiedene Becher, alles durchsichtige Becher. Und die Becher hatten verschiedene Aufkleberlabels. Und ein Becher hatte den Aufkleber Knabberduss und der hatte 3 Papageien. Der zweite hatte einen Aufkleber mit einer Sonne ohne die Papageien und so einen Gesundheitsaufdruck dazu. Optimix, das steht für optimierte Mischkost. Und dann stand nur drauf Cerealien und Früchte. Und der dritte hatte nur das Wort Cerealien und Früchte. Und die Kinder haben dann diese Produkte angeschaut, also derselbe Snack mit unterschiedlichen Aufklebern. Und natürlich hat ihnen dann visuell der Snack in dem bunten Becher besser gefallen. Und die Kinder haben diese Produkte verkostet und tatsächlich hat ihnen der Joghurt mit dem Knabberduss-Aufkleber besser geschmeckt als derselbe Joghurt in den anderen Bechern mit einem anderen Aufkleber.
Also tatsächlich auch besser geschmeckt. Nicht nur, dass Sie den vielleicht eher auswählen würden, sondern...
Nein, wir haben sie probieren lassen und sie haben dem bessere Noten gegeben. Er hat ihnen wirklich besser geschmeckt. Und genau das ist es, was wir erreichen müssen. Dass die Produkte, die wir den Kindern gerne anbieten möchten, jetzt aus gesundheitlicher Sicht, dass sie ihnen gut schmecken. Weil Kinder essen Dinge nur, wenn sie ihnen schmecken.
Okay, das klingt erstmal logisch. Man isst lieber das, was lecker schmeckt. Aber trotzdem gibt es ja Unterschiede. Also es gibt Kinder, die sich gesünder ernähren als andere. Woran liegt das? Was sind die Ursachen für eine ungesunde Ernährung bei Kindern?
Die Ursachen beginnen ja schon ganz, ganz früh. Und sie beginnen eigentlich schon in der Babyernährung. Und zwar mit dem Vorbild der Eltern. Wenn Eltern sich gesund ernähren, dann lernen Kinder schon sehr früh diese Ernährungsform einfach als die normale Ernährung, die man isst. Und durch diese Gewöhnung lernen sie das auch zu mögen. Kinder lernen Lebensmittel mögen, indem sie sie immer wieder unter angenehmen Bedingungen essen. Und Kinder, die diese Möglichkeit nicht haben, deren Eltern sich eher ungesund ernähren, denen entgeht diese frühe positive Prägung auf gesunde Ernährungsgewohnheiten. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Beitrag zu einer gesunden Ernährung. Und dann kommen eben jetzt die anderen Einflüsse über die Werbung. Und wenn die praktisch mit einem stabilen, gesunden Essverhalten zusammenkommen, bei Kindern, die ohnehin gesund essen, dann kann man die natürlich eher verkraften, als wenn das die Ernährungsgewohnheiten generell schon nicht so gesundheitsförderlich sind. Und so kann man sich erklären, dass Kinder mit einer insgesamt nicht so guten Ernährung, wenn dann noch Werbung für ungesunde Produkte dazukommt, dann auch eher zu Übergewicht kommen. Und wir wissen ja, dass auch die soziale Schicht ein ganz starker Einflussfaktor für das Übergewicht ist.
Okay, aber lassen Sie uns da nochmal genauer drauf schauen. Also das kann man ja wahrscheinlich nicht so pauschalisieren, aber Sie erkennen schon einen Zusammenhang zwischen ungesunder Ernährung oder Übergewicht und dem sozioökonomischen Status von einem
Kind.
Ja,
das weiß man. Da gibt es große Studien in Deutschland, die zeigen zum einen, dass das Übergewicht 3 bis 4 Mal häufiger vorkommt bei Kindern aus der unteren sozialen Schicht. Und die zeigen, dass Kinder aus der unteren sozialen Schicht zum Beispiel weniger Gemüse essen, weniger Obst essen, mehr süße Getränke trinken, mehr Fastfood essen. Also da kommen verschiedene Dinge zusammen und diese Kinder aus der unteren sozialen Schicht bewegen sich auch weniger, schauen mehr fern, sind dadurch auch dann vielleicht diesen Werbemaßnahmen eher ausgesetzt, so dass sich da einiges dann zusammenfindet.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass es diesen Vorschlag eben von den Grünen gab, da entsprechend die TV-Werbung ein bisschen einzuschränken. Der wurde aber auch ganz schön kritisiert. Also die Lebensmittelbranche ist zum Beispiel nicht begeistert von der Idee, Werbung für Junkfood stärker zu regulieren und sagt, stattdessen sollten Kinder lernen, eher mit Medien entsprechend umgehen zu können. Und auch die FDP, die hat den Vorstoß der Grünen kritisiert. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der FDP, Frank Sitter, der hat zum Beispiel auch auf diesen Zusammenhang von Übergewicht mit Bildung und dem familiären Hintergrund verwiesen. Und er hat auch gefordert, stärker die Ernährungsbildung in den Blick zu nehmen. Da würde ich Sie gerne fragen, was halten Sie davon? Müsste sowas wie Ernährungskunde vielleicht in der Schule zum Beispiel stärker unterrichtet werden?
Diese Forderung ist ja schon Jahrzehnte alt. Sie kommt immer wieder, sie wird ja auch zum Teil umgesetzt. Es gibt ja Ernährungsunterricht, aber wir wissen, und das ist also eindeutig, dass alleine Ernährungsaufklärung, Ernährungsbildung nicht ausreicht, um ein gesundes Ernährungsverhalten zu fördern. Und wir wissen heute, dass das Ernährungsumfeld verbessert werden muss. Und eine Maßnahme der Verbesserung des Ernährungsumfelds ist das Angebot von Lebensmitteln und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Und darin auch die Werbung. Also das ist heute Stand des Wissens über die Prävention und über Gesundheitsförderung.
Und wenn Sie
das heißt nicht, dass wir keinen Ernährungsunterricht machen sollten. Der sollte mit dazukommen, aber allein Ernährungsunterricht, der wird nicht ausreichen, um die Ernährungsgewohnheiten von Kindern zu verbessern.
Und wenn Sie jetzt sagen, dass das Lebensmittelumfeld, da denke ich gerade dran, jetzt heutzutage, wenn man Ganztagsunterricht hat, dann ist ja auch oft, dass man in der Schule isst. Welche Rolle spielt also so die Schulspeisung oder Schulkantine, das Essen da?
Da setzen wir ja große Hoffnung auf diese Schulspeisung, weil damit alle Kinder erreicht werden, auch Kinder aus den unteren sozialen Schichten. Und sie würden ja über diese Möglichkeit dann tatsächlich einen Zugang zu gesundem Essen haben. Wir selber haben mal eine Studie gemacht, da ging es um Trinken, um Wasser trinken in Grundschulen und haben das ganz bewusst gemacht in Grundschulen in sozialen Brennpunkten. Und in den Schulen, in denen wir leitungsgebundene Wasserspendegeräte aufgestellt hatten, haben die Kinder mehr Wasser getrunken, weniger Limonade und im Laufe eines Jahres sind in diesen Schulen mit dem Zugang zu den leitungsgebundenen Wasserspendern weniger Kinder übergewichtig geworden. Also direkt in den Problemgruppen angesetzt und eine ganz einfache Maßnahme, die tatsächlich dazu beitragen kann, die Häufigkeit von Übergewicht zu reduzieren bei Kindern. Und zwar ein einziges Lebensmittel. Und Getränke sind ohnehin die Lebensmittelgruppe, bei denen die meisten Belege dafür existieren, dass sie in Zusammenhang stehen mit der Übergewichtsentstehung. Also viel hoher Konsum zuckergesüßter Getränke ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Übergewicht bei Kindern.
Nächste Woche soll ja im Bundeskabinett der sogenannte Nutri-Score vorgestellt werden. Das ist so eine Art Lebensmittelampel, gibt es schon in Frankreich, wo dann also der Nährwertgehalt von bestimmten Produkten von Rot nach Grün angezeigt wird. Inwiefern bringt sowas etwas? Vielleicht für Erwachsene, aber auch für Kinder?
Also für Erwachsene kann ich mir das gut vorstellen. Da gibt es ja auch Studien, die positiven Effekte des Nutri-Scores zeigen, weil der Verbraucher sich keine Zahlen anschauen muss und die Zahlen bewerten muss, sondern einfach über die Farbe gelenkt wird. Und mit Rot, Grün und Gelb können wir ja etwas anfangen. Auch Kinder verstehen diese Farben. Also man kann sich vorstellen, dass man mit einfachen Farbsignalen auch Lebensmittel für Kinder attraktiv macht. Und genau das versuchen wir auch in unserer Aufklärung bei dem Konzept der optimierten Mischkost, indem wir sagen, es gibt Lebensmittel, die gehören zu der grünen Gruppe. Die kann man immer essen. Das sind Gemüse, das ist Obst, das sind Cerealien. Es gibt Lebensmittel, die gehören zu der gelben Gruppe. Das ist Milch, Fleisch und Eier. Die sollte man eher in mäßigen Mengen essen. Und es gibt Lebensmittelgruppen, die gehören zu der roten Farbe. Die sind nicht komplett verboten, aber die sollte man tatsächlich sparsam essen. Und dazu zählen dann auch Süßigkeiten und so fettreiche Produkte. Also das, was in der Werbung eigentlich vorne steht, das ist auch in der optimierten Mischkost nicht verboten, aber kommt eben nur gelegentlich vor.
Frau Kessling, wenn wir am Ende nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie es, also was bringen könnte oder was auch nicht. Also dann sagen Sie, Werbeverbote oder Einschränkungen ist nicht verkehrt, aber das ist eigentlich nicht ausreichend, sondern was ist so der umfassende Ansatz, um bessere Ernährung für Kinder und Jugendliche zu verbreiten?
Also ich beginne dann nochmal mit dem elterlichen Vorbild, das ist die Grundlage. Werbeeinschränkungen sollte man flankierend versuchen, um die Chance für Kinder, gesundes Essen zu fördern, tatsächlich zu erhöhen. Freude am Essen ist wichtig, nicht verbieten und die Ernährung insgesamt locker sehen. Also die Freude am Essen fördern und natürlich das gemeinsame Essen fördern, sowohl in der Kita als auch in der Familie.
Und dann Freude am Essen auch bei gesunden Sachen. Also dieser Rosenkohl schmeckt so gut.
Das wäre natürlich der Traum, das werden wir vielleicht so nicht erreichen. Aber wichtig ist ja, dass man sich auch über kleine Schritte in die richtige Richtung freut und nicht gerade von heute auf morgen ein, sagen wir mal, eher nicht so optimales Ernährungsverhalten wieder optimieren möchte. Das wird nicht funktionieren.
Das war der Tag an diesem Freitag, dem 7. August 2020. Wir haben gesprochen über die Sinnhaftigkeit von Werberegulierungen für Junkfood und über die Wahlen in Belarus am Sonntag. Übrigens, wer sich wundert, dass sich der Name Belarus gegenüber Weißrussland mittlerweile häufig durchgesetzt hat, dem empfehle ich den Beitrag von meinem Kollegen Stefan Fries in der Sendung Ad Medias Res. In der Reihe Sagen und Meinen hat er diese Begrifflichkeiten gestern nochmal genauer unter die Lupe genommen. Den Beitrag gibt's auf www.deutschlandfunk.de zum Nachhören und Nachlesen. Lesen werden wir natürlich auch Ihre Feedback-Mails zu diesem Podcast, die Sie gern schicken können an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Ich sage Danke, Tschüss und bis bald.